Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, börsennah. Jetzt bei Kempers Börse.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kempers Börse und die gute Stimmung hält sich am Markt. Wall Street hat uns schöne Vorzeichen geliefert. Nasdaq, die Wall Street angeführt mit 1,5% im Plus. Sieht wirklich gut aus. Tech treibt wieder, Tech kommt wieder. Wir bekommen ja auch diese Woche, auch gerade natürlich auch heute Abend, eine Menge Quartalszahlen, was das ganze Thema angeht. Tesla hat es ja gestern Abend gegeben. Wir sprechen gleich nochmal ganz kurz drüber. Sind ja schlechter ausgefallen als erwartet. Aktie trotzdem stark. Mal schauen, was ich da gleich von halte. Und wir sprechen über den Bitcoin. Gleich im Interview mit meinem guten Kollegen, unserem Bitcoin-Experten Nicolas Kessler. Das Halving ist ja am Wochenende vollzogen worden und allzu viel beim Bitcoin hat sich ja tatsächlich nicht getan. Keinen großen Kurssturz, aber auch keinen großen Anstieg. Wir sprechen mal, was es damit so auf sich haben könnte. Aber wir sprechen mal über den DAX. 18.144 Punkte haben wir gerade. Wir haben es jetzt kurz nach 15 Uhr. Man hält sich also stabil über der 18.000er Marke. Ja, wenn man sich mal den Kurs ein bisschen langfristig anschaut, dann geht es auch schon wieder die Kurve beim DAX wieder nach oben. Könnte also sagen, dass diese kleine Korrektur jetzt schon wieder fast abgeschlossen ist. Geopolitisch kühlt es sich ja so langsam so ein bisschen ab, ja. Die eine oder andere Partei macht natürlich noch ein bisschen Druck weiterhin. Da muss man jetzt abwarten, wie sich das Ganze natürlich entwickelt. Aber der Markt hat sich diesbezüglich erst einmal beruhigt. Quartalszahlen. Wir haben heute vorbörslich aus den USA AT&T, wir haben Boeing. Dann nachbörslich heute Abend gibt es Meta. Wir haben IBM, auch sehr, sehr interessant. Vieles mehr gibt es natürlich am Donnerstag und am Freitag. Zusammenfassung dazu, welche Quartalszahlen es gibt, gibt es bei uns da immer auf Instagram. Ja, da gibt es von meinen Kollegen vom Social Team immer eine sehr, sehr schöne Grafik zusammengestellt, was da jetzt also an Quartalszahlen auf uns zukommt in Zukunft. Konjunkturtechnisch, der IFO-Index ist raus und er ist freundlicher als erwartet. Wir freuen uns natürlich. Zusammenfassung im Interview dazu gibt es natürlich heute bei uns auf YouTube. Zusammen hat da mein Kollege Andreas Agli mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, mit dem Herrn Dr., mit dem Professor Dr. Föst ein Interview dazu aufgenommen. Auch sehr, sehr interessant geworden, habe ich mir schon angeschaut. Freitag gibt es dann noch die Kernausgaben zum persönlichen Konsum aus den USA und das waren erstmal die wichtigsten Konjunkturdaten dann dieser Woche. Infineon führt den DAX heute an mit knapp 5%. Siemens Healthineers, wir haben Henkel, wir haben Beiersdorf, die stark sind. Deutsche Börse hat Zahlen gebracht. Heute am Ende vom DAX minus 3,4%. Zalando heute auch ein bisschen am Schwächeln und auch die Allianz. Ja, aber wer heute richtig, richtig stark verloren hat, das war der Hamburger Wirtschaftsforscher Evotech. Es will einfach keine Ruhe einkehren, ja, nach den Zahlen für 2023. Jetzt unter den Erwartungen drückt vor allem der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr mächtig auf die Stimmung der Anleger. Die Aktie ist heute nämlich um satte 35% gefallen, ja. Was natürlich auch ein Mehrjahrestief jetzt bedeutet. Zuletzt war die Aktie so schwach im April 2017. Ja, Evotech hat in der jüngeren Vergangenheit unter anderem mit hohen Kosten durch den Ausbau seiner Produktion zu kämpfen. Im Frühjahr 2023 sorgte dann noch ein Hackerangriff für reichlich Blessuren. Zudem nahm Anfang 2024 der langjährige Chef Werner Lahrtaler seinen Hut. Hintergrund für den Abtritt waren Unstimmigkeiten bei der Meldung von Insider-Transaktionen. 2024 sollen der Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, bereinigtes EBITDA, im zweistelligen Prozentbereich zulegen, hatte der Konzern am Dienstag, also gestern, mitgeteilt, anlässlich der Vorsage seiner Geschäftszahlen für 2023. Dabei wollten sie Hanseaten in ihren Ausgaben für hauseigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte kappen. Diese sollen in diesem Jahr im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich sinken. Vor allem ergebnisseitig ist der Ausblick eine Enttäuschung, denn der Vergleich 2023 hinkt, da im vergangenen Jahr der Hackerangriff zu Sonderbelastungen geführt hat. Ja, man kann jetzt also ganz klar sagen, Anleger bei der Aktie jetzt gerade bei dem Unternehmen, bitte nicht ins fallende Messer greifen. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Es ist natürlich immer verlockend, wenn eine Aktie an einem Tag so einen großen Kursverlust hat, dass man sagt, oh ja, jetzt kann ich natürlich schön günstig einsteigen. Hat natürlich auch in Zukunft, in der Vergangenheit bei mehreren Unternehmen auch mal funktioniert. Überhaupt keine Frage, kann man nicht abstreiten. Aber das waren dann öfters mal vielleicht auch ein bisschen eine vorschnelle Entscheidung der Anleger dann abzuverkaufen. Aber man muss jetzt ganz klar sagen, bei Evotech, es sieht fundamental einfach aktuell wirklich nicht gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das war jetzt mal schlecht, ja, und es wird vielleicht in Zukunft dann besser und die Leute haben jetzt überreagiert, als sie abverkauft haben, sondern es gibt wirklich keine guten Neuigkeiten für die Zukunft. Deswegen, da sagen wir erstmal Finger weg und dann ganz klar abwarten, bis der Ruhe eingekehrt ist, bis die Aktie dann einen vernünftigen Boden gebildet hat. Dann kann man sich die Zahlen nochmal anschauen, den Ausblick, wie sieht es da jetzt wirklich fundamental datentechnisch aus, und dann kann man die Aktie dann auch nochmal vielleicht nachkaufen. Rüstung. Ja, Lockheed Martin hat gestern Quartalzahlen gebracht. Europäische Rüstungsaktien laufen natürlich wie geschmiert. Rheinmetall, Sie wissen es ganz klar. Etwas träger ist hierbei die Kursentwicklung beim amerikanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungskonzern Lockheed Martin. Die Quartalzahlen vom Dienstag überzeugen. Mehr Details gibt es natürlich auf deraktionär.de dazu. Die am Dienstag vorgelegten Quartalzahlen der Amerikaner waren grundsolide und übertrafen die Schätzungen der Analysten. Lockheed Martin verzeichnet für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von knapp 14% und war damit 1,2 Milliarden Dollar über den Schätzungen der Analysten. Gleiches Bild beim bereinigten Gewinn je Aktie. Mit der 6,33 Dollar lag die Aktie knapp 50 Cent über dem Marktkonsens. Das spricht natürlich für Lockheed Martin. Das Fazit dazu, wie gesagt, auf deraktionär.de, aber wir sind natürlich ganz klar auf die europäischen Rüstungsaktien und da natürlich Rheinmetall ganz klar als Empfehlung vorne mit dabei an der Spitze. Tesla, ja, die Quartalszahlen, ich habe es gestern Abend sogar live verfolgt. Es war wirklich sehr, sehr interessant, und vor allen Dingen noch viel interessanter war dann zu sehen, was mit der Aktie passiert ist. Ja, mit dem Kurs 12%, haben Sie wahrscheinlich gesehen, ist das Ganze nachbörslich dann angestiegen. Konnte ich erstmal überhaupt nicht verstehen, denn Zahlen schlechter wie erwartet. Tesla hat nämlich im vergangenen Quartal den ersten Umsatzrückgang seit fast 4 Jahren verbuchen müssen. Die Erlöse fielen im Jahresvergleich um 9% auf 21,3 Milliarden Dollar. Analysten haben im Schnitt mit 22,15 Milliarden Dollar gerechnet. Auch beim Ergebnis pro Aktie lag Tesla unter den Markterwartungen. Wir hatten ja über die Erwartungen gestern und vorgestern nochmal gesprochen. Unterm Strich fiel der Quartalsgewinn um 55%. Für das laufende Jahr gab Tesla zunächst keine konkrete Prognose für die Auslieferung ab, rechnet aber mit einer spürbaren Abschwächung beim Wachstumstempo im Vergleich zu 2023. Firmenchef Musk betont in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass er aber dennoch von einem Verkaufsplus ausgehen würde. Ja, also von rein zahlentechnisch, rein datentechnisch sah es wirklich schlecht aus. Ja, wirklich ziemlich schlecht. Wie gesagt, noch nicht mal die gesenkten Erwartungen, noch nicht mal die hat man getroffen. Aber wo kam jetzt dieser Kursanstieg her? Ja, Tesla bzw. Elon Musk persönlich hat er gestern in dem Analystencall nochmal gesagt, okay, das Robotaxi wird natürlich vorgestellt. 8. August ist dafür der Termin. Da freuen sich die Leute natürlich drauf. Aber bis zum 8. August ist es natürlich noch ganz schön weit. Und was kommt bis dahin? Ja, angeblich sollen dann jetzt sogar mehrere, ja, es ist jetzt nicht mehr nur die Rede von einem, sondern mehrere günstige Modelle 2025 vorgestellt werden, beziehungsweise dann schon natürlich in die Produktion gehen. So, und da gehen wir dann jetzt, also erst war ja die Rede vom zweiten Halbjahr 2025, jetzt wurde das quasi in die erste Jahreshälfte im nächsten Jahr vorverlegt. Ja, und das sind also, wo diese 12% dann quasi herkamen, ja, dass also jetzt wirklich mehrere günstigere Modelle dazukommen sollen zu der Produktpalette. Das ist ja auch das, was ich schon seit Wochen gesagt habe, Tesla braucht mehr günstige Autos. Ja, sonst, ja, war es das, ist natürlich ein bisschen salopp dahergesagt, klar, aber ansonsten kommt man da, BYD, etc., Xiaomi, kommt man da nicht mehr hinterher. Aber sie haben es ja jetzt quasi geändert oder wollen es natürlich ändern. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, auch gerade so zeittechnisch bzw. datumstechnisch, das, was Tesla so in den letzten Jahren und Monaten immer angekündigt hat, ja, hat ja dann tatsächlich doch immer ein bisschen länger gedauert als dann erwartet. Das heißt, da muss man natürlich dann abwarten, und wir brauchen jetzt natürlich Ergebnisse, und zwar schnell. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema Bitcoin. Wir haben unseren Experten Nicolas Kessler zu Gast. Ich grüße dich.
Hi.
Ja, am Wochenende hat das Halving dann stattgefunden. Allzu viel getan bei Bitcoin hat sich nicht. Es ging nicht dramatisch nach unten, es ging aber auch nicht dramatisch nach oben. Was natürlich jetzt erstmal gut ist, dass es nicht noch weiter nach unten ging. In den letzten Tagen und Wochen geopolitisch ging es da ja natürlich so ein bisschen, ja, schon in die Richtung 50.000 wieder zurück. Zwischenzeitlich, davon hat man sich aber natürlich wieder zum Glück erholt. Jetzt ist die Frage, eigentlich hatte man ja schon relativ hohe Kursziele angesetzt, auch bis zum Halving. Gut, jetzt kam natürlich diese Geschichte im Nahen Osten, sage ich mal, dazwischen. Das konnte man natürlich nicht wissen. Jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter?
Ja, also kurz vorm Halving, letzten Freitag, sind wir tatsächlich nochmal kurz unter die 60.000er-Marke sogar gegangen. Im Vergleich dazu, ja, deutliche Verbesserungen, jetzt gerade zuletzt so um die 66.000 wieder, aber natürlich seit dem Halving am Wochenende, also am, glaube ich, sehr frühen Samstagmorgen, hat sich tatsächlich wenig getan. Ich habe aber auch mal nachgeguckt, das ist gar nicht mal so überraschend, weil nach den letzten Halvings, also nach dem letzten Halving 2020, ist der Bitcoin in den 3 Tagen direkt danach um 11% gestiegen, was aber der Ausreißer war, weil 2016 beispielsweise war es auch nur ein mageres Prozent, 2012 2% in etwa. Also von daher ist es jetzt nicht so überraschend und man muss bei dem Ganzen einfach 2 Dinge berücksichtigen. Auf der einen Seite, es ist viel erwartet worden, ja, das ist richtig, aber ich habe da ein ganz spannendes Zitat vorher gelesen, ich weiß nicht mehr genau, von wem es war, aber der eben gesagt hat, wenn alle damit rechnen, dass was Bestimmtes passiert, passiert meistens das Gegenteil. Mhm. Und das ist eben im Fall vom Halving, gut, wie gesagt, nicht das Gegenteil, wir haben keine großen Verluste gesehen, aber der große Ausbruch war das jetzt auch noch nicht. Und das andere ist eben einfach die Tatsache, dass sich das Halving, ja, also es wird sein Effekt erst mittel- und langfristig entfalten und entsprechend eben auch ja, sich im Kurs niederschlagen.
Ja. Ja gut, ich sag mal, die Miner, die ja jetzt, die Bitcoins produzieren, werden ja dafür bezahlt, ja, für jeden, für jede Rechenleistung, die quasi bieten, bekommen die ja den Teil Bitcoin, um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken, da steckt natürlich ein bisschen mehr hinter. So, das hat sich ja jetzt durch das Halving, hat sich ja jetzt dieser Bitcoin-Erlös, also diese Belohnung für diese Rechenleistung, die man da anbietet, hat sich ja dann jetzt halbiert, ja, das ist ja das Halving, jedes Halving halbiert sich dann der Bitcoin-Erlös dazu. Jetzt hatte ich schon gelesen, dass vielleicht dann der ein oder andere Miner, ja, der jetzt vielleicht auch stromtechnisch vielleicht gar nicht so effizient aufgestellt ist, der verdient ja jetzt natürlich nur noch die Hälfte. Ja, dass dann vielleicht mehrere kleine Miner dann auch pleite gehen könnten?
Also für die Miner hat es auf jeden Fall Auswirkungen. Da ist auch vor dem Halving schon relativ viel eingepreist worden, meine ich, weil der Kurs einfach bei vielen Minern vorher schon korrigiert hat, während der Bitcoin halt einfach neue Hochs gemacht hat. Von daher ist da teilweise schon eben die Unsicherheit eingepreist worden. Es ist natürlich so, dass dadurch, dass die Belohnung für die Miner sinkt, die damit jetzt ja quasi nur noch die Hälfte verdienen, muss man allerdings, also die große Pleitewelle erwarte ich deswegen nicht, weil auf der einen Seite ist das Halving, ja, kann man quasi die Uhr nachstellen, also es passiert mehr in etwa alle 4 Jahre. Das ist was, womit die Miner normalerweise rechnen können. Wir haben erst 2022 irgendwie den Kryptowinter hinter uns gelassen. Also wer das überlebt hat, zu Zeiten, als der Bitcoin unter 20.000 notiert hat, der kommt jetzt auch mit dem Halving ganz gut klar. Auf der anderen Seite denke ich schon auch, dass viele Miner damit gerechnet haben, dass der Kurs jetzt nach dem Halving dann prinzipiell wieder weiter steigt und eben diese Halbierung der Einnahmen dadurch eben wieder ein Stück weit kompensiert oder vielleicht sogar überkompensiert. Also von daher, ich glaube, solange der Kurs jetzt dann sukzessive weiter steigt, dürfte das für die Miner kein allzu großes Problem sein, vor allem für die Großen, die besonders effizient sind. Wenn der Kurs jetzt natürlich fallen sollte, dann könnte es natürlich auch für die Miner ungemütlicher werden.
Ja. Blicken wir mal in die Zukunft. Wir wollen ja mal wissen, was passiert irgendwann in der Zukunft. Ja, die großen beiden Events für dieses Jahr beim Bitcoin sind jetzt erstmal durch. Punkt Nummer 1 war natürlich die Genehmigung der SEC für die Bitcoin-ETFs. Da ist ja, sag ich mal, von 46.000 haben wir ungefähr gestanden, bis jetzt bei 66.000 aktuell. Das war ja ein schöner Anstieg. Jetzt ist das Halving durch. Jetzt sehen wir in Zukunft, wie sich das entwickeln wird natürlich. Jetzt ist natürlich nur die Frage, diese beiden richtig großen Events sind jetzt durch, sind ja auch beide, sag ich mal, ja, positiv eigentlich verlaufen. Wo kann man sich jetzt quasi als Bitcoin-Anleger dran festhalten? Was kann jetzt noch kommen an Neuigkeiten?
Ja, das ist die große Frage. Das ist tatsächlich ein bisschen so, dass man so das Gefühl hat, so newsmäßig sitzt man jetzt so ein kleines bisschen im Loch, was eben auch dazu führt, dass eben der Kurs jetzt irgendwie so um die 65.000, 66.000 irgendwie auch mal stagniert. Klar, Bitcoin ist ein stark, ja, narrativ getriebenes Asset. Also wir haben immer irgendeine Story, an die wir uns festhalten können. Ja. Das war zuletzt die ETF-Zulassung, die monatelang da irgendwie rauf und runter das große Thema war. Dann hatten wir jetzt das Halving. Das ist jetzt beides, wie du sagst, drin. Haben wir hinter uns gebracht. Und jetzt ist eben die Frage, was kommt als nächstes? Also wir können davon ausgehen, dass es auf jeden Fall die nächste große Story kommt, was natürlich jetzt mal das Naheliegendste wäre. Wir haben die Spekulation, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. Das ist ein großes Thema. Klar, Bitcoin, Kryptos sind Risikoassets. Die profitieren von niedrigeren Zinsen, wenn die Risikobereitschaft und das steigt und mehr Geld wieder mehr Geld am Markt verfügbar ist, dann profitieren die üblicherweise. Also das wird auf jeden Fall ein großes Thema und auch ein spannendes, wie es da weitergeht. Klar, wir haben das Thema Geopolitik,
Genau, da, wenn ich da einmal anknüpfen darf eben, das fand ich sehr, sehr interessant. Ja, es sagt ja bei Bitcoin das digitale Gold. Ja, als der Konflikt Israel-Palästina gestartet ist, Gold, also richtiges Gold, ging nach oben. Silber, Öl. Gut, Öl ist natürlich eine andere Geschichte, aber die Rohstoffe gingen nach oben. Bitcoin ging dann tendenziell ja eher runter. Ja, deswegen also diese Bezeichnung digitales Gold halte ich persönlich ja für ein bisschen schwierig, weil sich das quasi genau gegenteilig zum richtigen Gold dann verhält, gerade wenn solche geopolitischen Sachen oder Eskalationen natürlich stattfinden. Heißt also, ich denke mal, der Bitcoin profitiert jetzt natürlich auch, dass sich diese Lage in Anführungszeichen jetzt, dass sich der Markt da so ein bisschen oder diese Geopolitik so ein bisschen beruhigt hat. Ja, jetzt geht es natürlich darum, was machen die Zinsen, gerade in den USA durch die Fed, ja. Und das werden jetzt wahrscheinlich erstmal so die nächsten Anhaltspunkte sein. Ja, ne?
Also gehe ich auch davon aus, dass der Bitcoin dann jetzt eben hier mit dem ganzen Nahost-Thema erstmal gefallen ist und Gold gestiegen ist, ist natürlich ja erstmal gerade vor dem Hintergrund, dass man Bitcoin ja gern als digitales Gold oder auch teilweise als sicheren Hafen bewertet, ja, nicht gerade intuitiv gewesen. Also hätte ich jetzt auch eher damit gerechnet, dass Bitcoin davon vielleicht profitiert. Auf der einen Seite sehen wir da halt einfach den Effekt. Wir haben in letzter Zeit auch gerade durch die ETFs viele institutionelle Anleger, die da rein sind, die halt dann, wo dann Bitcoin einfach vom Verhalten vielleicht doch eher an der Aktie dran ist, als an einem Rohstoff, wie eben beispielsweise Gold und ja, als sehr spekulatives Asset dann eben auch im Zweifel erstmal, wenn allgemein De-Risking angesagt, das dann vielleicht auch mal aus dem Depot fliegt. Also, ja. Das wäre jetzt meine Erklärung für das Ganze.
Ja, das hört sich erstmal gut an, würde ich sagen. Dann danke ich dir für deine Zusammenfassung bei Bitcoin und wir schauen, was die Zukunft bringt und alles andere erfahren die Leute natürlich in dieser Woche im Heft. Da gibt es nämlich eine interessante Story.
Genau, ja, mein Kollege Michael Dörtel hat sich mal angeguckt, wie der Bitcoin nach früheren Halvings eben dann nicht kurzfristig, sondern mittel- und langfristig performt hat, wie lange es gedauert hat, bis danach neue Hochs erreicht wurden und ja, was wir daraus eben jetzt für das aktuelle Halving so auf mittlere Sicht noch erwarten können.
Hört sich nach einer interessanten Story an. Neuen Aktionär gibt es natürlich morgen Abend als E-Paper bei uns auf deraktionär.de. Da unbedingt reinschauen. Wir sehen uns auf der Invest. Das war nämlich der letzte Podcast für diese Woche. Machen Sie es gut. Wir hören uns wieder am Montag. Bis dahin. Ciao.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.